Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, es ist 6 Uhr. Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Gutes Einvernehmen in Berlin. Frankreichs Präsident Hollande und Deutschlands Kanzlerin Merkel betonen beim ersten Treffen ihre Gemeinsamkeiten. Neuwahlen in Griechenland. Was halten die Menschen davon, dass sie schon bald wieder an die Urne müssen? Und Tod eines großen Schriftstellers. In Mexiko stirbt Carlos Fuentes im Alter von 83 Jahren. Es begrüßen Sie Karin Britsch und Kurt Grünenfelder. Er hat jetzt die Nachrichten.
Kurz nach seinem Amtsantritt hat der französische Präsident François Hollande in Berlin die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Angela Merkel sagte, Deutschland und Frankreich wüssten um die Bedeutung der Beziehungen beider Länder für die Entwicklung in Europa. Der neue französische Präsident bekräftigte seine Forderung, den europäischen Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin nachzuverhandeln. Es müsse mehr auf Wachstum gesetzt werden. Die Wirtschaftskommission des Ständerates ist für die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich. Vor ihrem klaren Entscheid hatte sie 6 Bankenvertreter angehört. Die SVP-Vertreter plädierten in der Kommission dafür, die Abkommen an den Bundesrat zurückzuweisen. In ihren Augen hat die Schweiz zu viele Konzessionen gemacht. National- und Ständerat werden in der Sommersession entscheiden. Kernstück der Abkommen ist die Abgeltungssteuer. Rumäniens Bildungsminister Ioan Mang hat seinen Rücktritt eingereicht. Er war nur eine Woche im Amt. Zahlreiche Wissenschaftler hatten dem Ingenieur vorgeworfen, er habe ganze Passagen aus ihren wissenschaftlichen Arbeiten abgeschrieben. Schon die erste Kandidatin für das Bildungsministerium hatte auf das Amt verzichten müssen, ebenfalls wegen Plagiatsvorwürfen. Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes ist gestorben. Wie Medien in Mexiko berichten, erlag er im Alter von 83 Jahren einem Herzschlag. Carlos Fuentes gehörte zu den ganz Großen der spanischsprachigen Gegenwartsliteratur. Wie viele mexikanische Dichter hat sich Fuentes in erster Linie mit der Geschichte seines Landes auseinandergesetzt und diese mit der Gegenwart konfrontiert. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat sich in Helsinki mit einer weiteren Niederlage von den Weltmeisterschaften verabschiedet. Die Schweiz verlor gegen die USA 2-5. Weil Deutschland am Nachmittag gegen Tschechien 1-8 verloren hatte, waren die Schweizer schon vor diesem Spiel direkt für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi qualifiziert. Die deutsche Hauptstadt Berlin ist nicht mehr in der obersten deutschen Fußballliga vertreten. Im entscheidenden Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gab es ein 2-2 Unentschieden, was für Hertha Berlin den Abstieg in die zweite Bundesliga bedeutet. Das Spiel in Düsseldorf musste kurz vor Ende unterbrochen werden, weil hunderte Fans auf den Platz gestürmt waren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.632 Punkten mit einem Minus von 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.781 Punkten, minus 1,4%. Der Dollar wird zu 94,44 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,12 bzw. zu einem Dollar 27,26. Das Wetter. Im Norden ist es wechselhaft mit Schnee an den Alpen. Temperatur bei 9 Grad. Im Süden sonnig bei 21 Grad.
6:04. Kurz nach seiner Amtseinsetzung ist der neue französische Staatspräsident François Hollande gestern bereits nach Berlin gereist. Allerdings brauchte er dafür 2 Anläufe. Sein Flugzeug wurde von einem Blitz getroffen. Hollande musste umkehren. In einer anderen Maschine kam er dann doch noch zum Spitzentreffen mit Kanzlerin Merkel, wenn auch mit Verspätung. Kaspar Selg über diesen mit Spannung erwarteten ersten Besuch.
Zum ersten Mal an diesem Tag bekam François Hollande auch noch andere Musik zu hören als die Marseillaise. Offizieller Empfang wie geplant, nur eben 2 Stunden zu spät. Um 18 Uhr hätte hier noch strahlender Sonnenschein geherrscht. So um 20 Uhr wurde Hollande nach dem Regen in Paris und dem Blitzschlag unterwegs in Berlin halt noch einmal geduscht. Dann eine Stunde intensiven Dialogs und vor dem sehr späten Abendessen die Pressekonferenz, in der drei Dinge klar wurden. Differenzen durchaus, aber nichts, was das gute Verhältnis trüben müsse.
Wir wissen um unsere Verantwortung, die wir haben für eine gute Entwicklung Europas. Und ich glaube, dass von diesem Geist getragen wir natürlich auch die Lösungen für die einzelnen Probleme finden werden.
Zweiter Punkt, Griechenland. Beide betonten, dass man das Land in der Eurozone behalten wolle. Aber die Griechen müssten ihre Verpflichtungen einhalten, sagten beide, nicht nur Merkel. Nur Hollande fügte einen Akzent hinzu. Er zollte dem griechischen Volk ausdrücklichen Respekt bei seinen Schwierigkeiten und dem Leiden, das da herrsche.
Je mesure les épreuves, les souffrances qu'une partie du peuple grec subit aujourd'hui.
Dritter Punkt, Schuldenkrise. Da hatte Hollande im Wahlkampf versprochen, Merkel herauszufordern. Nicht nur sparen, sondern auch investieren. Die Formel, die man hier fürs Erste fand, war, dass beide Seiten erstmal zusammensitzen und alle ihre Vorschläge für Investitionsprogramme auf den Tisch legen. Nur machte Hollande klar, dass er etwas mehr auf den Tisch legen werde, als Merkel lieb sein mag. Zum Beispiel auch die berühmten Eurobonds, von denen Merkel nichts wissen will. Fazit, man hat sich erstmal kennengelernt, man will die guten Beziehungen aufrechterhalten und man zeigt sich überzeugt, dass man gemeinsame Wege finden werde. Dazu seien Kompromisse nötig. Und die kann Hollande nicht eingehen, bevor bei ihm die Parlamentswahlen vorbei sind. Das weiß auch sie. Nur sie wird ebenfalls nachgeben müssen und das weiß auch er. Und dass es pressiert, wissen beide.
In Den Haag beginnt heute Vormittag der Prozess gegen Ratko Mladic. Der bosnisch-serbische General war eine entscheidende Figur im Bosnienkrieg in den 1990er Jahren. Nun muss er sich, unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica, und wegen der Belagerung von Sarajevo verantworten. Elsbeth Gucker.
16 Jahre lang war Ratko Mladic auf der Flucht. Doch dann, im Mai vor einem Jahr, wurde er in der Nähe von Belgrad verhaftet und an das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag überstellt. Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit lauten die wichtigsten der insgesamt 11 Anklagepunkte. Das Eröffnungsplädoyer, das heute Morgen verlesen wird, sei eine Zusammenfassung aller Vorwürfe, sagt Chefankläger Serge Prametz.
Und dann werden zuerst die ethnische Säuberung in Bosnien vorgetragen, dann die Belagerung von Sarajevo und abschließend dann Srebrenica.
Der Angeklagte Mladic, den man auch den Schlechter vom Balkan nennt, gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord in Srebrenica. Als General soll er die Räumung der UNO-Sicherheitszone in Ostbosnien geplant und den Befehl zur Ermordung von 8000 muslimischen Männern gegeben haben. Um diese und alle anderen Vorwürfe zu erhärten, will die Anklage in den kommenden Wochen und Monaten etwa 400 Zeuginnen und Zeugen präsentieren. Um Zeit zu sparen, werden viele Zeugenaussagen aus anderen Prozessen am Tribunal schriftlich eingereicht werden. Die UNO will die Türen des Tribunals gegen Ende 2014 schließen. Aus diesem Grund musste die Anklageschrift gegen Mladic massiv gekürzt werden. Trotzdem bleibt der Prozess umfangreich. Wie lange er dauern wird, muss abgewartet werden. Chefankläger Prametz rechnet im besten Fall mit einem Jahr. Zwar lässt sich Mladic im Gegensatz zu seinem ehemals politischen Chef Radovan Karadzic von einem Anwaltsteam vor den Tribunalrichtern verteidigen. Aber der 70-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen. Er musste in den vergangenen Monaten mehrmals hospitalisiert werden. Trotzdem bleibt der Chefankläger optimistisch.
Wir gehen in der Tat im Moment davon aus, dass er fit für ein Verfahren ist.
Mladic weist sämtliche Vorwürfe zurück. Er sei zuversichtlich, dass er nicht schuldig gesprochen werde, sagte sein Anwalt. Dieser wird morgen Donnerstag sein Eröffnungsplädoyer verlesen.
Elsbeth Gucker. Alles Verhandeln hat nichts gebracht. Es gibt keine neue Regierung in Griechenland, sondern schon bald wieder Neuwahlen. Und dabei ist es völlig ungewiss, wie diese ausgehen werden. Umfragen zeigen eine aufgesplitterte Parteienlandschaft. Was aber halten die Menschen, die Wählerinnen und Wähler von dieser neuesten Entwicklung? Rhododea Seralidou hat einige Griechinnen und Griechen in Athen getroffen.
Ein Spielplatz in der Psythäa, einem Stadtteil im Norden Athens. Auf einer Bank sitzen Martina und Evangelos. Das ältere Ehepaar beobachtet seine 8-jährige Enkelin, die mit ihren Freundinnen Fangen spielt. Die Ankündigung erneuter Neuwahlen hat die 75-jährige Martina mit Enttäuschung aufgenommen. Ich erwarte jetzt nichts mehr. Wir sind enttäuscht. Vielleicht schaffen wir es diesmal, eine Regierung zustande zu bringen, aber ich bin mir da nicht sicher. Die beiden wählen seit Jahrzehnten dieselbe Partei, die konservative Nea Dimokratia. Dieser Partei würden sie auch jetzt treu bleiben, sagen sie. Diese Wahlen waren so unvorhersehbar. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich habe die erneuten Neuwahlen aber erwartet, denn die Meinungen der Parteien sind zu unterschiedlich. Doch das führt zu großer politischer Instabilität. Ein paar Schritte weiter steht der 38-jährige Nikos Koulis. Er hat gerade seinen 2-jährigen Sohn Theocharis in eine der 2 Babyschaukeln gelegt und schubst ihn an. Nikos Koulis findet es schade, dass sich die Parteichefs nicht doch noch auf eine Koalitionsregierung verständigen konnten. Die Wahlen vom 6. Mai waren also umsonst. Sie haben nichts geändert und jetzt haben wir alles von vorne. Ich befürchte, dass die Leute diesmal zu den 2 großen Parteien zurückkehren. Ich jedenfalls werde diesmal eine noch radikalere Partei wählen, denn ich will eine Veränderung der politischen Landschaft. Dass die radikalen Parteien den Austritt Griechenlands aus der Eurozone zur Folge haben könnten, glaubt Nikos nicht. Das seien nur Einschüchterungsversuche der 2 ehemals großen Parteien, sagt er. Anders sieht das Ganze der 37-jährige Gerasimos. Auch er hatte am 6. Mai eine linke Partei gewählt. Doch er findet die Haltung der kleinen Parteien nach den Wahlen alles andere als verantwortungsbewusst. Die kleinen Parteien haben gezeigt, dass sie weder vertrauenswürdige Persönlichkeiten besitzen, noch den Willen des Volkes durchsetzen können. Es geht doch letztendlich alles auf dasselbe Dilemma hinaus. Entweder Fortführung des Sparkurses oder zurück zur Drachme. Etwas anderes kann es nicht geben.
Das war die Reportage aus Athen von Rodothea Seralidou. Er war einer der ganz großen Literaten in Lateinamerika, der Mexikaner Carlos Fuentes. Und er nahm immer wieder auch zu unbequemen Themen Stellung, äußerte sich auch gern zu politischen Fragen. Nun ist Carlos Fuentes, 83-jährig, gestorben. Eine Würdigung von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Zuletzt ist Carlos Fuentes vor allem durch unbequeme politische Äußerungen aufgefallen. Mexikos Krieg gegen die Drogenkartelle, der schon Zehntausende von Toten gefordert hat, hielt er für gescheitert.
La única salida que yo veo con los peligros que entraña es despenalizar el uso de la droga.
Als einzigen Ausweg sehe er die Legalisierung der heute verbotenen Drogen, sagte Fuentes 2011 in einem Fernsehinterview.
Cuando Roosevelt levantó la prohibición, se acabó Al Capone. Ya no hubo más Al Capone, hubo alcohólicos, pero no hubo Al Capone.
Mexiko sollte sich an den USA orientieren. Als dort die Alkoholprohibition abgeschafft worden sei, habe es zwar Alkoholiker gegeben, aber keine Al Capones mehr. Fuentes gehörte zusammen mit dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Peruaner Mario Vargas Llosa zu den prägenden Persönlichkeiten der lateinamerikanischen Literatur. Für sein Schaffen erhielt Carlos Fuentes wichtige spanische Literaturpreise, jedoch nie den Literaturnobelpreis. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Terra Nostra und Landschaften in klarem Licht. In Verhüllte Tage, ein Bestseller in seinem Heimatland, verwebte Fuentes das Mexiko der Gegenwart mit der mexikanischen Kolonialgeschichte. Er verstand sich als Linker und setzte sich in seinen Erzählungen auch mit dem Verhältnis zwischen Europa und Amerika auseinander oder mit dem Nord-Süd-Gefälle. Fuentes wurde in Panama geboren und lebte als Diplomatenkind in vielen Ländern Lateinamerikas und in den Vereinigten Staaten. Er hatte in Mexiko und in Genf Jura studiert und später in Frankreich gelebt. In Paris will er auch beigesetzt werden.
Soweit die Frühinformationen von heute Morgen. Diese Sendung können Sie auch online nachhören oder als Podcast runterladen. Die Adresse ist teres.ch. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.